Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo Laura, hallo Rabi, geht's euch auch gut?
Ja.
Perfekt, geht's
uns. Sehr schön. Wir sind heute nicht alleine. Wir haben noch sind wir alleine. Aber so generell. Wobei, keiner ist nie allein, im besten Falle. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Lipödem sprechen und haben uns dazu einen Gast nochmal mit eingeladen, altbekannt quasi. Und zwar ist es Emre Kultas aus Hamburg, der ganz, ganz viel Lipödem-Patientinnen behandelt und da eine ganz, ganz hohe Expertise auch hat. Und den rufen wir an, würde ich sagen, ne?
Ja, klingel mal durch.
Jetzt aber hoffentlich.
Was
geht
ab? Hallo Emre, ja, wir hören dich.
Hörst du uns? Hi, hi.
Hi.
Hi, grüß dich.
Hab ich Laura, alle am Start. Gut.
Genau. Geht's dir gut?
Ja, ich bin fit und gesund. Also ein bisschen angeschlagen wie immer bei der Jahreszeit, aber sonst geht's mir gut. Und euch?
Doch, auch. Also
ja. Bei dir ist ja schon tiefer Winter, gell?
In Hamburg?
Die Wetter sind schon von den Bäumen und wir haben schon die dicken Jacken rausgeholt.
Also, ne? Aber eingeschneit seid ihr noch nicht, oder?
Leute. Nee, so schnell nicht. Geil.
Nein, hier bei uns scheint noch die Sonne. Wir sind auch relativ gut gelaunt. Dann reden wir heute über das Thema Lipödem. Und Emre, du hast da auf jeden Fall auch ganz, ganz viel Expertise die letzten Jahre gesammelt und behandelst auch ganz, ganz viele Patientinnen mit Lipödem. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie das überhaupt so entstanden ist, dass du so in dem Bereich auch mitgekommen bist.
Das ist eine super spannende Reise, denn eigentlich ist die Lipödem-Operation oder die Technik, wie man das Lipödem behandelt, ja auch ein Basisbestandteil der plastischen Chirurgie vom Bereich Body Contouring. Also das heißt, die Fettabsaugung gehört ja sowieso zum Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie dazu. Daraus ist über die letzten Jahrzehnte oder die letzten Jahre vor allem das Body Contouring entstanden, wo man halt den Körper formen kann. Aber das Lipödem hat ja doch die medizinische Indikation. Das heißt, es ist eine echte Erkrankung, wo die Patientinnen sehr leiden. Du hast es schon richtig gesagt, liebe Fritzi. Und zwar betrifft es überwiegend eigentlich nur Frauen. Und hier ist es wichtig, dass man das Lipödem halt extrem gut und professionell erkennt. Also man muss Diagnostiken vorher machen und dann auch vernünftig absaugen zu können, die Patienten auch behandeln zu können. Und genau, also der Weg dahin war über Body Contouring, plastische Chirurgie, aber auch Lipödem, weil das ja ein Teil ist, der eigentlich die Basisvoraussetzung ist, ja, dass das absaugen können. Und dadurch ist es entstanden. Das war eine ganz lustige Reise eigentlich.
Ja, und was genau ist ein Lipödem und wie kann man das unterscheiden von Fettleibigkeit oder anderen Fettgewebsstörungen?
Genau, also das Lipödem wurde ja erstmals von, ich glaube, Heinz und Allen in 1940 beschrieben. Das ist also eine symmetrische Fettverteilungsstörung, die überwiegend Frauen betrifft. Und hierfür gibt es noch eine Arbeitsgemeinschaft, das sind die AWMF-Leitlinien. Und die wurden jetzt ganz kürzlich im Januar erst aktualisiert diesen Jahres. Und zwar ist es nicht mehr in diese Stadieneinteilung, wo 1, 2, 3 grob eingeteilt wird. Es geht vor allem um den Punkt, also der Punkt Schmerz ist im Vordergrund. Das heißt, die Patienten haben nicht nur eine symmetrische Fettverteilungsstörung, die überwiegend nur Arme und Beine, also die Extremitäten betrifft. Das heißt, der Brustkorb oder Stamm, also der vordere Stamm, das heißt Brust, Bauch, Rücken sind nicht betroffen, aber halt Beine und Arme. Und wenn es da zu einer vermehrten Umfangsvermehrung kommt, die auch schmerzhaft ist, das ist der große Punkt in diesen neuen Leitlinien, dann ist man da schon beim Lipödem. Und das Lipödem wird klinisch diagnostiziert. Das heißt, man kann nicht ein Röntgenbild machen oder ein Ultraschall oder irgendwie eine Blutabnahme und sagen, oh, Sie haben Lipödem. Das ist eine klinische Diagnose.
Okay, das heißt, was wird bei so einer klinischen Diagnose dann gemacht oder wie kommt es zustande?
Genau, also man untersucht die Patienten. Die meisten Patienten, die in die Sprechstunde kommen, die haben ja ein Leiden. Die sagen, da gibt es verschiedene Gruppierungen. Die einen sind sehr, sehr sportlich, sind sehr, sehr körperbewusst, die machen schon viel für ihren Körper und sagen, aber irgendwie seit Jahren nehmen meine Beine, meine Oberschenkel am Umfang zu oder meine Unterschenkel, ich habe gar keine Achillessehne mehr oder meine Knie sind verschwommen und es tut auch weh. Ich habe Druckschmerzhaftigkeit, ich habe schwere Arme, schwere Beine. Das heißt, die haben ganz klare Symptome, die auch beschrieben sind. Und damit kommen die in die Sprechstunde und müssen dann auch von den jeweiligen Ärzten dann auch erkannt werden. Und das wird leider in Deutschland ganz, ganz häufig, also es ist unterdiagnostiziert, diese Erkrankung.
Ich wollte gerade sagen, das kann ich mir auch vorstellen, dass man da wahrscheinlich auch selber als Mediziner erstmal überhaupt die Expertise braucht, um das erkennen zu können irgendwo und das dann nicht einfach so abzutun, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, wer darf denn alles die Diagnose eigentlich stellen? Das ist immer so eine Frage, wenn es darum geht, dass die Krankenkasse die Kosten übernehmen soll. Da ist immer, ja, die Patienten wissen halt nicht, wohin. Sollen die dann eher zum Venenarzt, sollen die dann zum Gefäßchirurgen oder direkt zum Plastiker?
Oder gehe ich vielleicht auch erst zum Hausarzt, weiß ich nicht, so als Anlaufstelle, berechtigte Frage, definitiv. Wo geht man da hin?
Also im Idealfall gehen die Patienten zum Facharzt für Gefäßchirurgie oder zum Angiologen, weil die eigentlich nicht nur das Lipödem klinisch diagnostizieren, sondern auch noch ein paar andere Sachen untersuchen, wie zum Beispiel, ob die oberflächlichen Venen in Ordnung sind, weil auch geschwollene, dicke Beine, schwere Beine können auch ein Gefäßleiden sein. Das heißt, die sind eigentlich die primäre Anlaufstelle. Hausärzte, da gibt es ein paar Fitte, die meisten sind aber in der Thematik gar nicht so richtig drin. Plastische Chirurgen können das auch machen oder sogenannte Lipödemzentren, wo ich bei diesen Lipödemzentren auch sehr vorsichtig bin mittlerweile, weil die ja mit sehr, sehr vielen Quereinsteigern arbeiten, die gar nicht Fachärzte für plastische Chirurgie sind. Die können das auch nachher bescheinigen, aber im Idealfall ist es der Facharzt für Gefäßchirurgie oder Angiologe, genau, Phlebologe. Das sind die ersten Anlaufstellen.
Gibt es auch irgendwie Infos zu genetischen und hormonellen und anderen Einflüssen, wie das überhaupt entstehen kann?
Genau, also bei den Lipödem-Patienten ist meistens ist das eine genetische Komponente. Das ist schon irgendwie in den Genen verankert, dass es so ist. Aber in den letzten Jahren wurde immer mehr festgestellt, dass es also einen hormonellen Bezug gibt. Das heißt, die meisten Patientinnen, die ein Lipödem entwickeln, entwickeln das entweder in der Pubertät, da wo ganz, ganz viel hormonell passiert. Mhm. Wir haben ganz, ganz viele Patientinnen bei uns in Hamburg, die auch dann irgendwie, ne, also Jahre nach der Pubertät durch Wechsel der Pille irgendwie bemerkt haben oder weggelassen, dass auf einmal die Arme und die Beine immer dicker werden und obwohl sie viel Sport machen und sich die Ernährung jetzt immer noch gesund und alles normal ist. Und wir haben ganz, ganz viele Patientinnen, die nach der Schwangerschaft, also das heißt, die haben ihre Kinder bekommen und die haben nach der Schwangerschaft festgestellt, dass der Körper nicht mehr so ist wie üblich. Die Folgen Mami-Makeover habt ihr schon gehabt mehrfach. Mhm. Aber es geht jetzt nicht um das Mami-Makeover, sondern es geht wirklich um die Extremitäten wieder. Also um die Oberarme, Unterarme, Oberschenkel, Unterschenkel. Das sind nämlich die Areale, wo die Patientinnen merken, ey, es ist doch alles wie vorher, aber es ist schmerzhaft, die sind schwer, die werden irgendwie immer vom Umfang größer, irgendwas stimmt doch mit mir nicht.
Mhm. Und abends auch immer geschwollener, ne? Also, oder ich habe viele Patienten, die immer sagen, oh, abends ist immer am allerschlimmsten, ne, Emre?
Genau, ja, genau, richtig.
Ich habe früher immer gedacht, das wäre so eine Ausrede und die Leute wären einfach nur dick, bis ich dann in den letzten 2 Jahren wirklich Patientinnen hatte, die halt oben, also über der Gürtellinie, super schlank waren. Und unter der Gürtellinie verdammt dicke Beine und das hat sich einfach innerhalb von 2 bis 3 Jahren entwickelt.
Das sind so diese klassische Reiterhose oder wie sie heißt, ne? Gehört das auch dazu oder ist das wieder was anderes?
Das ist wiederum was anderes, okay. Aber ich fand das halt richtig, richtig krass, weil da habe ich erkannt, okay, das ist doch eine Krankheit, die Leute, die machen Sport, die tun alles Mögliche, achten auf Ernährung, wenig Salz. Und nichtsdestotrotz nehmen die weiterhin zu. Was mir so aufgefallen ist in unserer Umgebung, hier so im Südwesten, viele plastische Chirurgen scheuen sich vor einer Lipödem-OP. Also liegt es an der Rezidivrate oder ist es für die einfach nur unlukrativ, dass man die Patienten 4-5 Stunden absaugt?
Kurz einmal Rezidivrate bitte.
Rezidivrate bedeutet, wenn du zum Beispiel Fett abgesaugt hast, dass das Fett wiederkommt. Ganz
also danke, damit alle anderen das auch mit verstehen. Danke.
Ja, Emre, warum? Warum scheuen sich die, ist hauptsächlich die Plastiker? Weil du hast dich ja drauf spezialisiert. Du machst ja eigentlich das Gegenteil von dem, was so die meisten in meiner Umgebung halt machen.
Mhm. Also ich mache ja Breast and Body, also mache ganz, ganz viel das. Aber ich habe mich auf Body Contouring spezialisiert, also das heißt, das sind ganzen Körperformen. Und zum Körperformen gehört aber auch für mich auch Lipödem mit dazu. Weil das ist ja, da gibt es ja verschiedene Studien. Erstmal wird ja das Lipödem von Krankenkassen erst ab Stadium 3 bezahlt. Das ist ja immer noch ganz, ganz schwierig in Deutschland. Ist es das nicht und ab wann und wie? Aber ganz ehrlich, ich sage auch immer, sie wollen nicht in der kommunalen Welt abgesaugt werden, weil da einfach die technischen Fortschritte da ist auch Energy-Based Device, sprich ja, Geräte, die Haut, ja, die sind gar nicht da. Und dann auch so, wer soll das saugen, in wie viel Sitzungen? Das heißt, man muss feststellen, diese Lipödem-Kliniken, die momentan wie die Pilze aus dem Boden schießen, die versuchen ja eine Spezialisierung aufzuziehen, die aber gar nicht von plastischen Chirurgen häufig gemacht wird. Und dann hört man auch leider, lieber Rabbi, dass halt Quereinsteiger wie Unfallchirurgen, Viszeralchirurgen, Bauchchirurgen oder sogar Gynäkologen dann sagen, ja, aber gehen Sie nicht zum plastischen Chirurgen, der hat ja mit dem Lipödem jetzt nicht so viel Ahnung. Die sind ja eher auf Schönheit spezialisiert. Da kriegt man natürlich die Krawatte, ne?
Das ist ein guter Spruch, den merke ich mir.
Ja, also ich höre das ganz, ganz häufig in meiner Sprechstunde, dass diese Lipödem-Zentren, die natürlich das als lukrative Einnahmequelle sehen, uns plastische Chirurgen, die wirklich das Absaugen gelernt haben in der Facharztausbildung, uns wegsprechen wollen, sagen, die können das gar nicht. Natürlich können wir das, aber die Sache ist die, dass die meisten Kollegen wahrscheinlich sagen, das sind erstmal anstrengende Operationen, das sind körperlich anstrengende OPs. Und die Patienten wollen ja nicht nur eine Dekompression haben, dass das Gewebe einfach, dass die ihr Lipödem vom Volumen her loswerden, sondern sie haben auch einen Anspruch auf Ästhetik. Und das gibt es in mehreren Studien mittlerweile. In den ersten OPs ist den Damen immer wichtig die Symptomfreiheit. Die wollen weniger Schmerzen, weniger schwere Beine, Arme. Aber wenn dann eine zweite Operation kommt und die erste ist bereits schon abgeschwollen, dann gucken die Damen aber auch in den Spiegel und sagen, ja, aber irgendwie ist ja alles nicht gut. Und da kommt der Punkt, weil das die Kollegen nicht machen wollen. Die einen saugen, also auch Fachärzte, plastische Chirurgen, aber auch Fremdfächer, die saugen zu wenig. Die saugen so ein bisschen, nach dem Motto, da kann auch nicht viel schief gehen, das wird schon irgendwie. Nein, wird es nicht. Diese Patienten sind todunglücklich, die sagen, irgendwie ist es nicht viel besser als vorher. Und es gibt wiederum auch das andere Extrem.
Zu viel.
Halt auch, genau, das sind die Korrekturen, die ich mache. Da gibt es auch ganz, ganz spannende Fälle bei mir auf Instagram zu gucken. Aber
ja, haben wir auch schon in der Folge drüber gesprochen, ne? Genau,
also Korrekturen, richtig massiv übersaugt. Und so richtig, und dann auch noch viele OPs und dann werden die Mädels wirklich für Beine 4, 5, 6 Mal auf den Tisch gezogen, wobei man die natürlich eine viel, viel weniger Operation ableisten kann. Natürlich immer individual unterschiedlich. Aber ich glaube, zusammengefasst ist es A, die Motivation fehlt so ein bisschen vielleicht in der Branche, dass sie sagen, boah, das sind lange anstrengende OPs. Die Vergütung, ja, ich meine, das sind lange OPs, die sind halt nicht günstig. Das wissen die Lipödem-Betroffenen auch mittlerweile alle. Das sind jetzt keine günstigen OPs. Und dann in der kommunalen Welt fehlen halt das Know-how und die ganzen Devices, wie man auch die Haut strafft, ohne zu schneiden. Und ich glaube auch einfach die Tatsache, dass so viele Kliniken jetzt aus dem Boden schießen, die Nachfrage ist riesig und es ist auch gar nicht so richtig angekommen in der Bevölkerung. Was ist Lipödem? Wer hat es nicht? Und das wird jetzt die nächsten Jahre spannend bleiben.
Jetzt hattest du eben schon gesagt, Schweregrad oder Stadium 3 übernimmt die Krankenkasse. Was ist denn dann Stadium 3 und wie viele gibt's und nach welchen Kriterien wird das Ganze bemessen?
Genau. Also nach der alten Einteilung gibt es Stadium 1, 2, 3. Bei 3 ist wirklich dieses ganz Massive, dass die Patienten auch gar nicht mehr normal laufen können, weil die Oberschenkel Innenseiten aneinander reiben und die Knie aneinander reiben und dass es so eine Wammenbildung gibt, dass es wirklich mit Haut, Gewebe, Knötchenbildung. Also wirklich eine ganz, ganz schwere Form vom Lipödem, wo dann halt die Versicherung sagen, ja gut, da zahlen wir. Aber das Problem ist, dass ja durch die neue Leitlinie, da geht es ja wirklich um Patienten, die haben Beschwerden, die haben starke Schmerzen, die haben schwere Beine, die haben blaue Flecken. Die können sich nicht mehr die Beine oder die Arme eincremen, weil die beim Druckgefühl schon irgendwie Schmerzen haben. Und deswegen ist ja auch in der Leitlinie schon erwähnt, dass das Symptom Schmerz im Vordergrund ist. Und wenn schon Stadium 1, ich habe aber auch schlanke Damen, wirklich, wo man denken würde auf den ersten Blick, die soll Lipödem haben. Ja, die haben Beschwerden, man macht eine Dekompression, eine High-Definition-Absaugung und da sind die Patienten schon zumindest befreit davon. Und wegen der Rezidivrate gerade noch ganz schnell, das ist nämlich ein guter Punkt. Das kommt ganz, ganz häufig die Frage, kommt das eigentlich wieder? Ich sage, wenn man die Arme und Beine auf einem sehr hohen Level abgesaugt hat und vernünftig bearbeitet hat, ist man eigentlich davon befreit. Aber wir messen unsere Patienten ja vorher, wir werden also Körpergröße, Gewicht. Wenn ich jetzt eine 1,70 Meter große Frau mit 80 Kilogramm Gewicht absauge zum Beispiel und die kommt zu mir irgendwie nach 5 Jahren wieder und wiegt 120 Kilogramm, dann kann die durchaus sagen, dass ihre Beine eigentlich genauso aussehen wie vor der OP. Aber wenn jemand 40 Kilogramm zunimmt innerhalb von einer gewissen Zeit, dann nimmt sie ja nicht nur an den Beinen, sondern auch überall zu. Deswegen machen wir Ärzte ja alle viele Fotos, ne? Ihr ja auch, lieber Rabbi, liebe Laura. Hm. Und diese Fotos nimmt man ja zum Vergleich. Und sagen sie, ja, Sie haben recht, Ihre Beine sehen nicht ganz aber so ähnlich aus wie damals, aber schauen Sie mal, wie Ihr ganzer Körper aussieht. Also bei starker Gewichtszunahme, klar, weil man kann halt nicht radikal auf Null saugen. Man muss immer noch eine Fettschicht lassen. Und diese Fettschicht kann natürlich auch wieder größer werden, wenn man stark zunimmt. Im Regelfall aber, um alle zu beruhigen, wenn das gut gesaugt ist, sind die Patienten eigentlich ein Leben lang davon befreit. Und
ja. Meine Frage zum Vorgehen. Es ist ja eine teure OP und viele hoffen ja, dass es ja von der Krankenkasse übernommen wird und dass man sich dann quasi operieren lässt. Aber das dauert ja alles. Und wenn ich schon weiß, nehmen wir mal an, ich bin 22, habe eine ältere Schwester, die ist Anfang 30, sie hat ein Lipödem und auch meine Mama hat ein Lipödem. Mhm. Und ich weiß, wohin sich das halt entwickelt. Ist es dann nicht sinnvoller, am Anfang zu sagen, okay, ich zahle das selbst und behandle das Lipödem in einem niedrigen Stadium, um somit halt den Progress zu verhindern? Würdest du das empfehlen?
Aber ist das nicht auch eigentlich was die Krankenkassen noch
das
machen
zahlt ja nicht,
könnten?
Das,
ja, aber ja. Vorsorglich,
ja,
weißt
ja,
du?
Ja, klar, aber du dass kennst man ja unser Leben Krankenkassen.
Ja, okay, stimmt. Die auch das Thema haben wir immer wieder. Ja.
Gute Diskussion. Also, meine persönliche Meinung ist, ich glaube nicht, dass die Krankenkassen ab Stadium 1 oder 2 schon ab dem ersten Beginn zahlen werden. Das heißt, es bleibt immer noch eine Selbstzahlerleistung in Deutschland. Dann darf man nicht vergessen, will man in der kommunalen Welt, also in normalen Krankenhäusern, abgesaugt werden? Das, was ich da tagtäglich sehe und die vielen Korrekturen, die ich mache, das sind teilweise nicht so schöne Sachen. Ne? Mhm. Weil man sucht sich ja schon jemanden aus. Ich sage mal als Beispiel, wie auf so einem Instagram, ich habe relativ viele Töchter von Chefärzten und Chefärztinnen auch schon operiert und ich denke mir so, die sind aus Krankenhäusern, wo auch solche OPs angeboten werden. Warum suchen die sich dann einen hochspezialisierten Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie? Warum machen die das nicht bei sich im Krankenhaus? Das heißt, die müssen ja wissen, woran es liegt. Ne? Es gibt da verschiedene Gründe.
Emre, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, über so Botched-Fälle in der Türkei.
Ja.
Und dann kann man es ja so ein bisschen vergleichen, ne?
Ja,
in der kommunalen Welt in Deutschland plus der...
Es ist nichts anderes. Und dann suchen die natürlich, und wie der Rabbi schon gesagt hat, die sind mittlerweile extrem auch gut vernetzt, diese Patientinnen. Das heißt, die haben große WhatsApp-Gruppen, es gibt große Foren, TikTok, Instagram, die tauschen sich alle aus. Und klar, da sieht man dann auch schnell, wo sind die Ergebnisse, so wie man es gerne hätte. Weil es geht ja nicht nur um die Symptombefreiung und um die Schmerzen, sondern am Ende wollen diese Damen aber auch ein schönes Leben haben. Und die wollen auch vielleicht ansehnliche Beine haben. Und wenn man mal guckt, was so alles passiert im Ausland, aber auch hier im Inland, dann geht das alles nicht überall fachgerecht zu, leider.
Nee, aber nochmal die Frage, was ich meinte ist, soll ich dann als junge Frau es selber zahlen direkt und den Progress verhindern? Also sprich, früh operieren, bevor es richtig nervt, ist es sinnvoll?
Das ist eine gute Frage. Das ist immer abhängig davon, wie groß ist das Leid. Wenn man jetzt wirklich starke Beschwerden hat, man ist noch so, ich sag mal immer, in der Sprechstunde Stadion 0,5. Gibt es nicht. Aber wenn es noch so in den Anfangsstadien ist und es noch mit Sport und Ernährung und irgendwie noch mit Lymphdrainage und Kompression vielleicht noch behandelt, dann nicht. Aber ich würde jetzt nicht abwarten, dass es wirklich so einen Umfang annimmt, weil dann wird auch die OP größer, die Hautqualität leidet drunter. Also ja, je früher, desto besser, aber auch nicht um jeden Preis. Das ist immer eine Frage, muss man individual entscheiden, wenn man die Patienten sieht, wenn man den Befund sich anguckt, wenn man merkt, was sind eigentlich die Kardinalsymptome. Ne? Das sind ja verschiedene Sachen, die erwähnt werden immer. Die Füße sind nicht betroffen, die Füße sind immer ganz, ganz schlank. Das wäre nämlich sonst ein Lymphödem. Dann ist die Frage ständig blaue Flecken, Umfangsvermehrung, schwere Beine, schwere Arme, stechender Schmerz. Also gibt es verschiedene Symptome, die wir alle abklappern. Und wenn viel davon betroffen ist, in einem frühen Stadium, dann ja. Wenn aber jetzt jemand sagt, nö, also Druckschmerzhaftigkeit habe ich nicht, Schmerzen auch nicht, aber irgendwie ist der Umfang noch ein bisschen mehr geworden hier am Bein, am Oberschenkel, dann würde ich jetzt nicht sagen, ja, wir müssen jetzt zügig einen OP-Termin suchen. Dann sage ich so, weil mit Sport kann man auch noch viel erledigen, aber halt meistens nicht das, was man eigentlich erreichen möchte. Das heißt, die Damen nehmen ganz, ganz viel woanders ab, als da, wo sie es gerne hätten.
Der Klassiker, by the way.
Sag mal, Emre, du weißt ja, ich mag gern Popos und BBL und so weiter und so fort. Lipödem Fett transferieren, würdest du das machen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist, da war jetzt auf dem Jahreskongress hier in Berlin der Verein der ästhetischen Chirurgen, der Dr. Überreiter, der ist aus Birkenwerder da oben. Also es gibt per se noch keine Evidenz basiert. Das heißt, also es gibt noch keine richtig klaren Studien, die das verbieten. Es gibt aber so verschiedene
Gremien. Aber die Tendenz dahin ist ja schon so, ne? Oder würdest du auch unterschreiben?
Genau, die Tendenz ist so dahingegen, dass sie sagen, so, ja, lieber nicht nehmen. Der Grund war der von Professor Überreiter, dass er meinte, bei ihm, er hätte eine schlechte Einheilrate. Das heißt, dass das Fett, was transferiert wird für den Po oder für die Brust, dass es nicht so gut angewachsen ist. Ich persönlich mache das schon seit vielen, vielen Jahren. Also ich nehme auch bei Patientinnen mit Lipödem Stadium 1, mache ich auch Fetttransfere. Ich muss sagen, ich habe andere Ergebnisse, ich habe gute Ergebnisse.
Ist das sonst ja auch zum, sorry Fritzi.
Ich habe nur kurze Zwischen, aber ist das dann quasi ein anderes Fett, als wenn ich jetzt einfach nur sage, ich habe ein paar Kilo zu viel und würde mir das Fett gerne absaugen lassen, macht das von der, das klingt jetzt komisch, von der Fettqualität her irgendwo einen Unterschied?
Ja, das ist ein Unterschied, das ist genau das Problem.
Okay.
Also so optisch bei Stadium 1, so ein Stadium 3, wo es auch so richtig Knotenbildung gibt, das nimmt man natürlich nicht. Aber ich habe auch Patientinnen, die, wo niemand drauf kommen würde, dass sie ein Lipödem haben. Und das war für uns früher ja eine kleine leichte Zellulite, also vor 20 Jahren noch in der Diagnose so. Und da haben auch schon, also auch schon die damaligen Ärzte Fetttransfer gemacht. Wie gesagt, ich habe bis dato gute Erfahrungen damit. Klar ist die Einheilrate ein bisschen geringer, aber man kriegt damit was erreicht. Wir haben auch viele, viele Follow-ups, also wir haben viele, viele Nachkontrollen, wo ich auch nachfrage, ob es irgendwie, die Angst ist ja, ja, habe ich jetzt krankhaften Popo durch den Fetttransfer oder krankhafte Brüste, dass es mehr wird, dass es schmerzt. Und ich muss sagen, bisher noch nicht. Noch keinen einzigen Fall gehabt. Cool.
Wie ist denn jetzt so der Regelablauf? Vielleicht kannst du das einmal kurz skizzieren, wenn die Patientinnen zu dir kommen und dann auch operiert wird. Gibt es da spezielle Techniken und Vorgehensweisen, die dann auch bei Lipödem-Patientinnen angewendet werden müssen?
Also finde ich schon mal super, diese Frage, denn das wird ganz, ganz selten gemacht in Deutschland. Also wenn Patienten zu mir kommen, das ist ja meistens eine Referenz oder durch Social Media oder so oder durch irgendwelche, dann untersuche ich die. Ich kann das Lipödem auch feststellen. Nichtsdestotrotz schicke ich aber meine Patienten halt nochmal zu einem befreundeten Kollegen. Das ist ein Facharzt für Gefäßchirurgie, der ist auch in Hamburg und wir sind sehr, sehr eng in der Anbindung. Das heißt, er macht vorher mit dem Darm auch nochmal einen Check, guckt auch nochmal nach, ob es klinisch ein Lipödem ist, untersucht für mich auch nochmal den Gefäßstatus, also guckt nach, wie sind die Venen, weil es gibt ja auch Beine, die an Umfang zunehmen, wo das Gefäßsystem, die Venen nicht funktionieren. Das heißt, der macht einen Check-up, ob es da auch irgendwelche Varizen oder irgendwelche Gefäßanomalien gibt, die für mich als Arzt gefährlich werden können, wie Blutungen oder eine Fettembolie oder so, oder Sachen, die einfach gefährlich sind, die während der Lipödem-OP auftreten können. Das heißt, er macht den Check-up für mich. Und mit diesem Befund, das ist ja ein Attest über Lipödem, da steht drin, aber Lipödem Stadium 2 vom Ganzbeintyp, empfohlene Therapie ist die Liposuktion, Gefäßstatus ist in Ordnung. Und dann weiß ich schon mal als Behandler, diese Patientin ist fit, die kann ich operieren, die Beine sind gesund von den Gefäßen her und dann kann ich die OP planen. Dann nimmt man natürlich nochmal ein Labor, man guckt nach, wie die Laborwerte sind, weil wir ja wissen, dass die Patienten auch mit dieser großen Absaugmenge, da wird ja auch mal diskutiert, 8%, 10%, ambulante OP, stationäre OP und, ob die überhaupt operabel sind und welches Ausmaß, weil ich möchte eigentlich mal so wenig OPs wie möglich machen. Also ich bin kein Fan, dass man Beine in 6 Operationen absaugt, habe ich auch schon gehört und gesehen. Das ist zu viel. Beine sind bei mir maximal 2 OPs, maximal.
Und was ist so der Regelfall? Bist du da, ist das bei dir quasi speziell, dass du das in 2 OPs schaffst? Brauchen alle anderen mehr oder was ist so der Durchschnitt?
Also ich glaube, was ich so mitbekomme, ist so, dass die Beine meistens in so zwischen 3 und 6 OPs abgesaugt werden. Okay. Und die Leute, die das wirklich auf einem hohen Niveau machen, die machen das halt in 1 bis 2 OPs. Ich kenne wirklich wenige, die das in 3 benötigen, weil man macht entweder mache ich immer Oberschenkel zirkulär mit Knie oder Unterschenkel zirkulär mit Knie oder ich mache einmal die gesamte Vorderseite, muss man sich vorstellen, wenn man vor mir steht, mache ich Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, die Vorderseite und dann komme ich aber auch schon sehr weit nach hinten. Das heißt, ich habe eine fast 240, 270 Grad Absaugung schon fast. Und nach 3 bis 6 Monaten mache ich die gesamte Rückseite der Oberschenkel, Knie, Unterschenkel. Das heißt, in 2 OPs kriegt man Beine komplett hin. Arme hört man auch Ähnliches, dass das 2, 3 OPs sind. Nein, ich mache selbst Oberarme, Unterarme in einer Session, wenn das jetzt nicht ein großer Fall ist. Maximal in 2. Also ich möchte eigentlich in spätestens 3 oder 4 OPs mit dem Patienten fertig sein.
Mhm. Ja,
und kannst, Arme und Beine.
Ja, kannst du noch, das ist immer für die Patienten wichtig, die noch keine Operation hatten, die denken halt immer, ich mache die OP und danach bin ich schlank und alles ist gut, aber der postoperative Verlauf und Stichpunkt Kompressionsschwäche, Lymphdrainage und was alles dazugehört, spielt hier auch eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Kannst du dazu noch was erzählen?
Klar. Also erstmal, was das Schmerzempfinden angeht, klar, diese OP ist nicht ohne, aber auch da gibt es große Unterschiede. Es gibt wirklich Patienten, die das wie ein Muskelkater empfinden, die Operation, und andere, die wirklich 2-3 Wochen übelste Schmerzen haben, starke Schmerzmedikamente haben und gar nichts mehr, also gar nicht klarkommen auf ihr Leben, die ersten 2-3 Wochen. Im Regelfall ist es so bei mir eine Woche. Also eine Woche, 1-2 Wochen ist unangenehm und dann geht es steil bergauf. Ja, ich empfehle den Patienten ganz wichtig. Auch das ist nicht Standard mittlerweile in Deutschland, leider. Alle Patienten benötigen eine Lymphdrainage und zwar so schnell wie möglich. Nicht erst nach 2-3 Wochen, sondern bei mir fangen die Patienten schon am 2. postoperativen Tag an, Lymphdrainage zu bekommen. Mhm. Die Kompressionswäsche ist wichtig, die trägt man mittlerweile nicht so wie klassisch, wie wir aus den Lehrbüchern, 6 Wochen, sondern meine Patienten, also diese 6 Wochen, die steigt da so irgendwo rum. Ist immer alle 6 Wochen. Nein, meine Patienten tragen 10-12 Wochen durchgehend eine Kompressionswäsche. Ja. Genau, ganz, ganz wichtig. Und natürlich müssen die Patienten auch weiterhin ihr Leben im Griff haben. Sprich, also Ernährung und auch ein gesunder Lifestyle sind unfassbar wichtig. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, die OP ist gelaufen, jetzt ist alles super. Man muss auch schon selbst was dafür tun.
Mhm. Und was bleibt am Ende narbentechnisch? Was sieht man nicht?
Also eigentlich, wenn die Patienten eine gute Wundheilung haben, siehst du gar nichts mehr. Es sind ja ganz, ganz kleine Einschichtstellen. Das ist ja bei den Absaugungen so üblich. Mhm. Und wenn die natürlich eine nicht so schöne Narbenbildung haben, kann man so kleine Einschichtlöcher erkennen an der Haut. Aber das war bisher eigentlich immer für die Patienten selten. Also außer man hat so Ärzte, die halt, weiß ich nicht, pro Seite 8 Löcher machen. Das gibt es auch. Mhm. Also dass man total zerstochen aussieht. Aber im Regelfall kommt man mit wenigen guten sogenannten Hidden Incisions, also versteckten Inzisionslöchern für die Kanüle, kommt man gut hin.
Ja, und über einen Aspekt haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Wie empfindest du das? Wie ist denn auch so die psychische Belastung der Patientinnen, die sich dann bei dir in der Sprechstunde vorstellen?
Oh, da gibt's ja verschiedene. Da gibt's ja einmal die aus den Botch-Cases, die sind natürlich komplett einfach, die tun mir so leid. Die haben ja schon sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, haben einem Arzt vertraut, dachten, ich bin in Deutschland, ich bin in guten Händen und sind dann komplett, verunstaltet worden, also wirklich unsachgemäß abgesaugt worden und sind total traurig, dass es jetzt nicht nur symptommäßig vielleicht besser geworden ist, aber dass die Beine komplett einfach gruselig aussehen, wirklich. Das tut mir immer so leid. Es gibt welche, die kommen zu mir, die sind psychologisch am Ende, weil die auch viel Geld gezahlt haben und eigentlich gar keinen Unterschied sehen und sagen, ja, ich hatte jetzt 2 Absaugungen, aber irgendwie sehen die nicht so aus wie bei Ihnen, die Beine und die Arme. Hm. Mhm. Und dann gibt es natürlich die primär zu mir kommen, die noch nicht operiert worden sind und da kann man natürlich helfen, weil man genau weiß, da hat noch keiner dran rumgefuscht oder das ist noch nicht voroperiert, da freue ich mich drauf. Den kriegt man, also man kann denen sehr, sehr helfen und ich glaube, dass das ein sehr, sehr dankbares Patientenklientel ist, weil man einfach nicht nur diese Symptome quasi vermindert oder quasi ganz entfernt aus dem Leben der Patientin, sondern denen auch zu einem neuen Selbstbewusstsein hilft, weil wenn die einfach schöne Beine haben oder schöne Arme haben, dann freuen sich die Patientin auch. Ne? Mhm. Also es ist also auch eine ästhetische Komponente ist da immer dabei, auch wenn das häufig so gar nicht erwähnt wird. Aber ich glaube, das ist den Patienten auch sehr wichtig. Also zumindest sehe ich das seit Jahren, dass der Anspruch nach so einer Absaugung an die Ästhetik auch da ist. Ist ja klar.
Mhm. Ja. Und das ist aber, um das nochmal so zu sagen, ne, also wenn man dann operiert wurde, heißt das nicht, dass das Lipödem komplett weg ist, sondern es kann auch immer wiederkommen oder also muss man
guter Punkt. Okay. Nee, gut. Die gute Frage. Also angenommen, wir haben Patientinnen, wo wir die Oberschenkel und die Unterschenkel, wir haben die Beine befreit und in der Sprechstunde waren die Arme noch gar nicht betroffen. Es gibt Fälle, wo das Lipödem dann halt an den Armen ausbricht. Das heißt, die Beine sind gerade fällig ein Jahr und die kommen zu mir und sagen so, meine Arme tun weh, die werden immer dicker. Ja, da muss man die Arme halt auch noch machen. Das ist so ein Punkt. Und ansonsten, wenn man die gut abgesaugt hat, kommt es eigentlich nicht wieder. Sobald die Sport machen, sich gut gesund ernähren, die Patienten, dann sind die eigentlich lifetime happy. Und wie gesagt, die Rezidivrate, was ja erwähnt ist, ich habe das bisher nur einmal gesehen bei einer Patientin, die wirklich dann 40 Kilogramm mehr gewogen hat, 5 Jahre später, als zu OP-Zeiten. Und da habe ich dann aber auch die Bilder geschossen, von vorne und von hinten. Und klar, wir haben es kritisch diskutiert. Aber bei 40 Kilogramm kann man nicht erwarten, dass die Beine genauso aussehen wie zum OP-Zeitpunkt. Ne? Ist ja klar. Ja. Das ist viel Volumen.
Ja, und wie ist das im Moment mit Forschung und so weiter? Weißt du, was es dazu gibt, um auch vielleicht so ein bisschen irgendwie rauszukriegen, wie man so das Fortschreiten des Lipödems auch in Zukunft oder insgesamt auch verlangsamen kann? Geht sowas überhaupt?
Also ich würde sagen, im Bereich Lipödem wird sehr, sehr viel geforscht, also auch in der Lipödem-Gesellschaft, da gibt es diverse Gremien. Medikamentöse Therapie ist jetzt noch nicht geplant. Wie gesagt, ich bin ja froh, dass mittlerweile anerkannt ist, dass der Goldstandard der Behandlung die Liposuktion, also die Fettabsaugung ist. Denn ganz, ganz viele Patientinnen werden ja auch einfach vom Gefäßchirurgen oder vom Hausarzt oder gesehen, ja hier ist ein Rezept für Lymphdrainage, Kompression, die musst du jetzt dein Leben lang tragen. Mhm. Damit hilft man den Damen nicht. Ne? Also hinsichtlich Prophylaxe, sage ich mal, oder Prävention, tut sich da eigentlich in meinen Augen bisher wenig, aber vielleicht kommt noch was. Wir lassen uns einfach überraschen.
Oh, we will see. Genau.
Also so zusammenfassend, Emre, können wir eigentlich schon sagen, bevor man operiert ist, kann man auf jeden Fall Lymphdrainage machen.
Genau.
Kompressionen, Ernährung, auf die Ernährung achten. So die üblichen kleinen Sachen. Ne? Wenn es aber dann zu irgendwas Größerem kommt oder wenn man irgendeinen Verdacht hat, dann geht man zum Gefäßchirurgen oder zu dir. Und dann kann man das auf jeden Fall weiter besprechen und weiter in die Wege leiten. Wenn man eine OP möchte, dann lieber früher als später, würde ich sagen, oder? Würdest du auch so zustimmen, ne?
Bin ich ganz deiner Meinung, ja.
Was war denn bisher der Fall, der dich irgendwie so auch emotional vielleicht am meisten berührt hat?
Das sind so Patientinnen, es gibt so diverse Ärzte leider in Deutschland, die halt nicht die den Facharzt der plastischen Ästhetikchirurgie nicht haben, die halt einfach die Patienten aus dem alten Lehrbuch noch, da hieß es radikale Absaugung. Ich habe also viele Patienten in meiner Bordsprechung, die völlig radikal abgesaugt worden sind, wo die Beine einfach wirklich schlimm aussehen. Und wenn die ja bei mir in der Sprechstunde sind, da kullern die Tränchen immer und das verstehe ich auch total, weil da wurden einfach durch diese Absaugung Menschenleben eigentlich wirklich zerstört, ne? Weil das sind hochgradig komplexe Korrekturen, die sind auch teuer. Die haben wenig Vertrauen in die Medizin und wenn man denen aber helfen kann, das ist eigentlich das. Und ich habe jetzt davon gerade welche, die lade ich auf die Tage jetzt bei Instagram hoch, eine Korrektur, ganz frisch. Und da freut man sich riesig für die, wenn man denen halt Lebensqualität zurückschenken kann, dass sie sich zumindest wieder trauen, auch im Sommer mal ein Kleid zu tragen, vielleicht mal wieder schwimmen zu gehen. Die sind ja so dermaßen, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, verpfuscht, aber die sind wirklich so dermaßen suboptimal voroperiert, dass die in der Partnerschaft, Sexualität, Sauna, Schwimmen, Sommerkleidung, das machen die alles nicht mehr und bleiben am liebsten nur noch zu Hause, weil die mal Ärzten vertraut haben, die sich als Lipödem-Spezialisten ausgegeben haben. Das ist das, was mich am meisten berührt so und bin froh, dass ich dann durch die Expertise der letzten Jahre auch diesen schwierigen Klientel, was ja keiner mehr operieren möchte eigentlich. Weder der Arzt, der es gemacht hat, will es korrigieren und auch andere Ärzte wollen das auch nicht mehr anfassen, weil einfach die Gefahr, dass da noch was Schlimmeres passiert, sehr hoch ist. Dass ich denen helfen kann, das freut mich immer am allermeisten.
Ja, welchen Rat würdest du denn Menschen geben, die vermuten, an Lipödem zu leiden, aber irgendwie auch Schwierigkeiten haben, Hilfe zu finden?
Genau, einfach einen Termin vereinbaren, entweder in einem Lipödem-Zentrum oder bei einem Gefäßchirurgen. Und ganz wichtig, holt euch mehrere Meinungen ein. Also ich merke immer wieder, dass sie sagen, ja, ich war beim Gefäßchirurgen hier XYZ, der meinte, ist alles gut, mach ein bisschen mehr Sport. Dann vielleicht nochmal einen zweiten Anlauf nehmen, einen dritten Anlauf nehmen und irgendeiner wird vielleicht erkennen, wenn das klinisch fest ist, das heißt, man hat schwere Beine, man hat ständig blaue Flecken, irgendwie, wie der Rabbi schon gesagt hat, der Oberkörper ist richtig schlank und die Beine passen gar nicht, also disproportionales Wachstum, Fettzellen, dass man sich zumindest mal eine Meinung einholt von mehreren Ärzten und dann kann man ja quasi mal gucken, ob man zufrieden ist mit den jeweiligen Untersuchungen und mit den Diagnosen, weil wenn wir mit leider feststellen, und da werdet ihr mir recht geben, liebe Laura, lieber Rabbi, Arzt ist nicht gleich Arzt. Es gibt unterschiedliche Spezialisierungen, unterschiedliche Expertisen. Und wenn einer sagt, nee, sie haben nichts, können zwei andere sagen, doch, sie haben die Bildung, junge Frau.
Mhm. Also gut, auch That's das right. irgendwie von mehreren Seiten abgecheckt zu haben.
Seid kritisch, hinterfragt, wie auch schon so häufig in anderen Podcasts voll mit ganz, ganz tollen Kollegen, die ihr hattet bei euch. Hinterfragt die Expertise. Ist das ein Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie? macht er diese Operation regelmäßig oder ist das nur zwischendurch ein Fall? Wie sind die, lasst euch Ergebnisse zeigen, wo man ganz klar erkennen kann, dass die von diesem Arzt sind. Bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir erkennen die Patienten immer anhand dem grauen Vorhang, dem Boden, das ist immer mein Raum, vorher, nachher und so, das darf man ja zeigen, weil Lipödem ist eine medizinische Indikation. Das heißt, man kann viel, viel vorher, nachher zeigen. Soll man aber auch. Und dann tauscht euch aus. Es gibt so viele Foren auf TikTok, Instagram. Es gibt WhatsApp-Gruppen über Influencerinnen, wo die Mädels sich austauschen. Das ist ja wirklich eine Gruppe, die hat so einen starken Halt. Und da würde ich ganz klar, ganz, ganz kritisch rangehen und immer hinterfragen, bin ich da gut aufgehoben? Wie ist die Nachsorge? Macht solche Operationen bitte, bitte, bitte nicht im Ausland. Da kann viel schief gehen. Ihr werdet nicht zur Nachsorge hingehen können. Ihr werdet im Fall einer Komplikation nicht rüberreisen können. Und dann ist man wieder in der kommunalen Welt, wo dann wirklich die Leute auch jetzt nicht so viel Akzeptanz haben für Leute, die im Ausland waren und eine OP gehabt haben. Und ansonsten, ja, wenn ihr einen Arzt habt und der ist die erste OP gut gelaufen, vertraut ihm und zieht das Ganze durch.
Oder einfach nochmal bei dir nachfragen, ob das auch okay ist.
Ja, bei mir ist mit Terminen ganz, ganz schwierig zurzeit. Das glaube ich. Aber ja, selbstverständlich freue ich mich auch, wenn ihr bei mir
seid. Ja, Emre, wenn die so von The Beauty Podcast kommen, dann kannst du ja sagen, von der Beauty Bus.
Ich wollte gerade sagen, genau, wenn ihr das jetzt hört.
Express, dann schieben wir die am Wochenende rein, an einem Samstag, Sonntag, genau.
Sehr gut. Ansonsten finden wir dich natürlich auch nochmal mit dem, was du machst, und du machst ja auch ganz, ganz viel Aufklärung und so weiter auf Insta zum Beispiel, Dr. Emre Kultas, check das auf jeden Fall. Und dir an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, auch nochmal in dieser Folge, um über das Thema aufzuklären, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Ja, herzlichen Dank dafür.
Super, ja, danke, vielen, danke. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, ihr Lieben.
Immer wieder gerne. Dir eine gute Zeit. Grüße nach Hamburg an der Stelle und wir hören uns ganz bald wieder. Ihr findet uns auch nochmal auf Insta.
Laura.
The Beauty Bus. The Beauty Bus Podcast. Und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
The Beauty Bus. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi.